Die Nation. Der Nationalstaat. Sind zwei relativ neue Erfindungen innerhalb der Zivilisation. Es gibt hier zwei Booster in der Geschichte, die die Nation in die Welt hinausgetragen haben. Zum Beispiel die Französische Revolution oder aber die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Inzwischen ist bei uns in Europa, im Westen, der Nationalstaat, die Nation ein bisschen in Verruf geraten, geradezu out. Man spricht von Globalisierung und es gibt hier in Europa einen klaren Trend, nationale Rechte des Nationalstaates abzugeben nach Brüssel. Nicht überall in der Welt möchte man ja weg vom Nationalstaat, weg von der Nation. In Afrika zum Beispiel sieht man in der Nation die Möglichkeit, sich aus der Kolonialklammer zu lösen, denn Kolonialismus gibt es dort immer noch. Ich treffe jetzt Lisa Hoppel aus Wien. Sie hat Globalgeschichte studiert und sich in Afrika speziell mit zwei Nationen beschäftigt, die an der Nation festhalten, zum Beispiel Ghana und Algerien. Frau Hoppel, Sie haben Globalgeschichte studiert und beginnen Ihr Buch, was hier auf dem Tisch steht, eine Forschungsarbeit, muss man dazu sagen, damit den Begriff Nation zu erklären. Es gibt, das habe ich gelernt, offensichtlich in der Geschichtswissenschaft unterschiedliche Definitionen, was eine Nation überhaupt ausmacht. Deswegen frage ich mal ganz am Anfang, total naiv, ist Nation nicht dasselbe wie Staat?
Ja, schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Und ja, diese erste Frage kann ich klar mit Nein beantworten, aber ich muss zuerst ein bisschen ausholen, wie Nation überhaupt zu definieren ist. Denn das ist in der Nationalismusforschung oder überhaupt in den Sozial- und Geisteswissenschaften ist Nation ein irrsinnig umkämpfter Begriff. Also das ist ganz schwer zu definieren. Es herrscht große Uneinigkeit darüber, was das überhaupt bedeuten kann. Und es gibt drei Zugänge, was Nation bedeuten kann oder wie das definiert werden kann. Und das eine ist die objektive oder kulturelle Sichtweise. Hier geht es eigentlich darum, dass die Nation auf einer ethnischen Gemeinschaft basiert. Also Nation als ein ethnisch, sprachlich oder kulturelle Gemeinschaft, ein Kollektiv, das sich durch diese sogenannten objektiven Merkmale verbindet oder verbunden fühlt.
Ein Beispiel Frankreich wäre das?
Nein, also das kann man so auch gar nicht sagen, ob es das ein Beispiel dafür gibt. Mhm. In Wahrheit tritt eine Nation ja auch meistens in Mischformen auf. Also ursprünglich kommt diese Definition von Herder aus dem deutschsprachigen Raum auch, aus dem späten 18. Jahrhundert. Und das ist, wie gesagt, nur eine Definition. Die andere ist eine subjektive oder man kann auch sagen Willensnation, also diese subjektive Sichtweise, wo man sagt, die Nation definiert sich über den Willen von einer Bevölkerung, politisch aktiv gemeinsam Souveränität auszuüben. Mhm. Also der Wille und die gegenseitige Anerkennung zu einem politischen Kollektiv. Das kommt aus dem Französischen, das ist eigentlich auch aus dem 18. Jahrhundert, von Sieyès zum Beispiel, ein stark geprägter Begriff, diese sogenannte Willensnation. Und die dritte Sichtweise ist eine kombinierte Sichtweise. Da geht man eigentlich davon aus, dass es weder objektiv noch subjektiv abgegrenzt sein kann, sondern man muss das gemeinsam sehen und damit ist die Nation ein Konstrukt, ein soziales Konstrukt, das sich eben auch auf, also ein, ja, durch die Gesellschaft oder eine bestimmte Gemeinschaft den Willen oder die gegenseitige Anerkennung, dass man den anderen als Teil der eigenen Nation sieht. Und das ist ein Prozess.
Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es also diverse Definitionen, die aber auch ineinander übergehen können. Aber egal, wie man hinschaut, man weiß eigentlich nie genau, sage ich mal, unscharfen Theorie, man weiß nie so genau, mit was man es zu tun hat. Wenn man heute das Wort Nation benutzt, sich zugehörig zu einer Nation fühlt, dann fällt gleich das Wort Nationalismus. Es ist nicht besonders, in Deutschland nicht besonders, hat kein gutes Image. Deswegen die Frage, also wenn ich das richtig verstehe, die Nation selber, der Staat, das, was wir hier vor uns haben, das ist eine relativ neue Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Können Sie sagen, wer das erfunden hat? Wo trat zum ersten Mal der Begriff auf, dass jemand sagt, wir sind eine Nation? Gibt es da ein Land? Wir sagen, ja, die haben damit angefangen.
Naja, man sagt, die Nation ist eine Erfindung der Moderne. Und es gibt jetzt nicht ein Land, die damit angefangen haben, aber die Französische Revolution ist natürlich ein Marker, der dafür Ausschlag gibt, weil hier eine, oder vielleicht auch davor schon die Amerikanische Revolution, weil hier eine gesellschaftliche Bewegung, eine gemeinsame Bewegung stattgefunden hat, die motiviert war durch einen Souveränitätsanspruch. Mhm. Also den Willen, mitzubestimmen.
Das heißt, ich verstehe das auch und so lese ich es auch im Buch, das ist auch Ausdruck einer Befreiungsbewegung.
Nationalismus hat auch ein befreiendes Element. Mhm. Aber das ist der Punkt, nicht nur. Und Tom Nahn spricht vom Januskopf des Nationalismus. Das heißt, er hat ein böses und ein gutes Gesicht sozusagen, also ein befreiendes, emanzipatorisches Potenzial, aber genauso auch ein regressives, unterdrückendes Potenzial. Und das ist ganz wesentlich immer wieder zu beachten. Und vor allem, wenn man eben aus einer kombinierten Sichtweise sich an die Nation oder den Nationalismus annähert, ist es ganz wichtig, immer wieder zu überdenken, dass die Nation etwas Erdachtes ist. Ein Konstrukt, dass die Nation und der Nationalismus aus sozialen Prozessen heraus entstehen, dass das etwas Vorgestelltes ist. Ja? Also so Benedict Anderson spricht von der Imagined Community, also eine vorgestellte Gemeinschaft, die durch soziale Aktivität oder durch Kontakte, durch Prozesse zusammengehalten wird.
Würden Sie sagen, man könnte das vergleichen, auch wenn der Vergleich hinkt, so wie mit Geld, das ist eine Idee, hinter die man sich stellt, sagt, ja, wir probieren das mal. Wir sind jetzt Nation. Früher war man eine Familie, da war man ein Stamm. Und plötzlich sagt man, nein, was auch mit territorialen Grenzen stattfindet, das wird jetzt Nation und hier haben wir das Sagen. Kann man das so sagen? Wie Geld, wo man sagt, wir haben ein Konstrukt und damit können wir tauschen, abstrakt. Man muss ja abstrakt denken können, um Nation aufführen zu können.
Es ist auf jeden Fall abstrakt und es ist auf jeden Fall etwas, bei dem man handelt. Also Geld macht ja vielleicht auch nur Sinn, wenn man damit handelt. Das ist jetzt ein schönes Wortspiel, aber das ist, ja, ich denke, das ist in einer ähnlichen Weise abstrakt.
Also eine menschliche Erfindung, das kann man ja sehen. Ja. Frau Hoppelt, Sie haben Globalgeschichte studiert. Das Buch ist, das ist für einen Wissenschaftler mal ein Lob, staubtrocken. Das ist ja total spannend, aber, weil Sie sprechen in diesem Buch ja auch, hier steht ja auch Lehren aus dem panafrikanischen Befreiungskampf. In diesem Buch geht es eben, Sie erklären es, die Begriffe, also Nation, Internationalismus, aber auch Panafrikanismus, all das. Und Sie stürzen sich dann in Afrika, 53 Staaten haben wir ja, glaube ich, im Moment auf zwei spezielle Staaten, nämlich Ghana und Algerien. Beide haben einen Befreiungskampf erlebt. Den haben sie aber sehr unterschiedlich erlebt. Das eine Land hat das sehr friedlich genannt, Ghana. Und in Algerien hat das sehr blutig stattgefunden, als man sich gegen die Franzosen gewehrt hat. Da werden wir noch drauf kommen. Aber was ist so spannend, dass Sie gesagt haben, ich möchte das genau dieses Feld studieren? Wie kommt man da drauf?
Ja, also die Globalgeschichte ist eine recht neue Disziplin innerhalb der Geschichtswissenschaft. Also die letzten 20 Jahre haben da viel Veränderung gebracht oder vielleicht sogar schon in den späten 80er, 90er Jahren. Der Trend, dass man Geschichte nicht immer nur im nationalstaatlichen Rahmen untersucht. Also diese gemachten Grenzen eigentlich hinterfragt und fragt, welche Beziehungen gibt es über diese Grenzen hinweg. Also das ist ja, oder nicht nur welche Beziehung, sondern die Nation ist nicht der einzige Analyserahmen und nicht die einzige Analysekategorie. Das heißt, man versucht zu schauen, was steckt da noch dahinter, was gibt es noch für Prozesse. Und ich meine, mit der zunehmenden Globalisierung ist das natürlich auch eine zunehmend wichtigere Frage gewesen. Und ich bin eine Schülerin, kann man sagen, von Andrea Komlosi und ich habe mich auch während meines Studiums viel mit Grenzen durch sie auch beschäftigt und fand diese Idee der Grenze und welche Auswirkungen eigentlich eine geschaffte, immer sehr, also oftmals auch willkürlich geschaffte Grenzen, welche Auswirkungen das auf Identität hat und auf die Entstehung von Nationen. Und ich finde, gerade in einem vielleicht nicht europäischen Kontext, vor allem im afrikanischen Kontext, ist es sehr zentral zu fragen, wie wird Nationen überhaupt dort gedacht, wo willkürlich Grenzen gezogen sind. Durch die Kolonialmächte im 19. Jahrhundert hat man wirklich klar linear nach links und nach rechts und nach oben, nach unten Grenzen gezogen, quer durch den afrikanischen Kontinent, ohne zu berücksichtigen, wer da wohnt, um das aufzuteilen an die Kolonialmächte, die europäischen Kolonialmächte. Und für mich war immer die Frage, führt die Grenze zur Nation?
Und oder ist es eher eine Spaltung, weil man praktisch, ich sage mal ganz grob, Familien getrennt hat, Ethnien getrennt hat, gewachsene Kulturen, die tausende Jahre alt, kommt dann plötzlich eine Kolonialmacht, sagt, ab hier beginnt Ghana, das ist Algerien, hier ist der Tschad, hier ist der Kongo. Und die sagen, Entschuldigung, so sehen, wie nennt ihr uns? Das sind ja auch fremde Namen von draußen. Das heißt, im Buch kommt auch raus, macht man sich darüber Gedanken, dass natürlich der Begriff Nation in Afrika vollkommen anders interpretiert wird, weil es eine koloniale Erfindung ist, die dort eingebracht wird, als das in Europa der Punkt ist. Aber das, was die Afrikaner später eben auch in Europa gesehen haben, dass man sagt, wir brauchen die Nation als Befreiung. Und man sagt, schönen Dank, dann befreien wir uns auch, und zwar für euch, über den Hebel Nation. Da wird alles im Buch behandelt. Lassen Sie uns hier einsteigen. Sie schreiben, Nationalismus und Internationalismus können Hand in Hand gehen. Es gibt aber ein gemeinsames Ziel, nämlich die Unabhängigkeit, die Selbstbestimmung. Erklären Sie das.
Ja, das ist natürlich in diesem Kontext zu sehen. Das ist jetzt Mitte 20. Jahrhundert. Was ist da der Kontext? Die Kolonisierungsbewegungen überall. Also weltweit, Kalter Krieg, ganz ein wichtiger Punkt in diesem Fall, weil der Kalte Krieg ja eigentlich außerhalb des Westens sehr heiß auch ausgetragen wurde. Es geht um Kämpfe um Einfluss von beiden Systemen und dann auch hier unterschiedlichen Richtungen. Also das ist meistens auch gar nicht unbedingt so ein bipolarer Kontext, sondern eigentlich auch ein multipolarer Kontext. Und hier, also in diesem wirklich komplexen Feld, wo Institutionen geschaffen werden und auch die Infrastruktur da ist für internationale Plattformen, für das Zusammenkommen aus allen möglichen Weltregionen, hier und insbesondere 1918 mit der Proklamation des Selbstbestimmungsrechts von Woodrow Wilson, hier kommt es zu einer Intensivierung von den Bestrebungen nach nationaler Unabhängigkeit oder Unabhängigkeit.
Also Nation als Mittel zur nationalen Unabhängigkeit.
Nation als Mittel zur Unabhängigkeit. Ob es dann eine, also ja, es wird dann als nationale Unabhängigkeit gedacht, aber ob es dann ein Nationalstaat daraus wird, war offen.
Weil Sie von Woodrow Wilson gesprochen haben, er hat ja explizit gesagt, also das gilt nicht für die Kolonien.
Genau.
Das ist ja der entscheidende Punkt.
Also Woodrow Wilson hat die Kolonien damit nicht eingeschlossen. Das ist auch sehr schnell klar geworden, also bei der Friedenskonferenz spätestens. Das war gedacht, dieses Konzept, für Europa, vor allem für die Verliererstaaten. Das waren ja große Reiche vorher, multiethnische Reiche auch. Oder also Vielvölkerstaat, hat man gesagt. Wie eben die Habsburger Monarchie oder das Osmanische Reich oder das Deutsche Reich. Das waren die Verliererstaaten, für die dieses Konzept durchgesetzt werden sollte, um eben Minderheiten auch zurechtkommen. Das ist wieder ein eigenes Thema. Also das ist, ob das gelungen ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber
wir sehen später auf dem Balkan, wie es nicht gelungen ist.
Genau, das ist auch wieder so eine weitere Entwicklung davon. Aber für die Kolonien war das ursprünglich nicht gedacht. Und genauso auch die Selbstbestimmung, die von sozialistischem Internationalismus zeitgleich, fast schon ein bisschen früher, formuliert wurde. Hier ein ganz unterschiedliches Verständnis davon, was Selbstbestimmung überhaupt bedeuten soll. Während Woodrow Wilson das als Selbstbestimmung der Völker, wie er das genannt hat, eigentlich als staatserhaltendes Instrument gesehen hat, also etwas, was Also das liegt an dem Nationsbild wieder. Also da würde ich gern ausholen jetzt. Das Nationsbild nach liberaler Auslegung, also nach Wilsons Auslegung, sage ich jetzt mal als Exponent dieses Liberalismus, basiert darauf, dass das Volk oder die Nation überhaupt erst durch die Grenzen definiert wird. Das heißt, um diesem Volk oder der Nation auch Souveränität zu geben und Selbstbestimmung zu geben, wird der Staat nicht angegriffen als sowas, sondern eigentlich noch gestützt.
Also das heißt, man braucht ein Territorium, auf dem man das Sagen hat. Das ist entscheidend.
Genau. Also das ist hier die Ausgangsbasis. Im sozialistischen Verständnis, wie Nation oder Selbstbestimmung hier gedacht wird, ist das eigentlich als Sezessionsrecht, also als Recht der Lostrennung gedacht. Das hängt natürlich vom Kontext ab. Also wir haben jetzt hier Russland, imperialistische Macht, wo die Bewegung, die revolutionäre Bewegung versucht hat, sich davon loszutrennen. Also diese von der Herrschaft loszutrennen.
Und die den Staat auch als Herrschaftsinstrument sieht und das alles überwinden möchte, da sieht man dann beim internationalen Klassenkampf.
Ja, das ist dann die weitere Folge davon.
Staat kann nun ein Zwischenmodell sein, wenn ich Lenin richtig verstanden habe.
Genau, das habe ich auch so beschrieben in dem Buch, dass Lenin, das waren nicht alle, also da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen innerhalb des sozialistischen Internationalismus, wie die Nationenfrage und auch gedacht wird. Aber Lenin hat gesagt, ja, nur wenn wir überhaupt mal frei sind, uns loszutrennen von diesem Konstrukt und vielleicht auch eine eigene Nation, einen eigenen Staat gründen zu können, ist es überhaupt erst dann möglich, sich davon noch wieder zu trennen. Ja, also die Freiheit, um tatsächlich dann sich wieder zu binden. Ja, das ist ein dialektisches Verständnis. Und so, also das ist so die Philosophie dahinter gewesen. Um jetzt nochmal auf das Selbstbestimmungsrecht und was das mit den Kolonien zu tun hat, auch im sozialistischen Verständnis gibt es hier auch Veränderungen, nämlich als die erwartete Revolution in ganz Europa ausgeblieben ist, also das war der Gedanke, dass nach der russischen ganz Europa in Revolutionen ausbrechen wird und es dann zu einem gewaltigen Umbruch kommen wird und dann Staaten sowieso also überflüssig werden. Das ist alles nicht passiert. Und hier haben sich die Bolschewiki, oder dann eben später dann schon, also die sich gründende Sowjetunion, haben dann auch nach anderen Allianzen gesucht. Ne? Also dadurch, dass das aus Europa auch nicht kommen konnte. Und die Kolonien und deren Kampf für Unabhängigkeit, den man ja grundsätzlich ja vorher zwar nicht explizit, aber doch auch unterstützt hat, hier kommt es jetzt zu intensiver Zusammenarbeit also vor allem von der frühen Komintern ausgehend.
Das heißt, man hat den Kalten Krieg in die Welt getragen. Geht ja um idealistische Ziele. Also man hat ja die Dritte Welt nicht unbedingt unterstützt, weil man die Dritte Welt unterstützen wollte, sondern man wollte auch die Gegenseite beseitigen. Das spielt eine Rolle. Natürlich wollte man auch befreien, aber vor allem für seine eigene Ideologie wollte man auch.
Ja, also das spielt eine ganz wichtige Rolle. Vor allem in den 50er, 60er und dann vielleicht auch noch in den 70er Jahren, dass vor allem Afrika eigentlich Spielball dieses Kalten Kriegs wird. Ne? Also, aber nicht nur die Opferrolle sozusagen einnimmt. Ne? Also afrikanische, vor allem postkoloniale Führer haben sehr wohl auch das ausgespielt. Ne? Also vor allem für eigene Entwicklungsprojekte oder Infrastrukturprojekte oder so etwas hat man, also das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs, hat man sehr wohl gesagt, naja, wenn ihr mich jetzt hier, also die USA, nicht fördern wollt oder Geld geben wollt, na, dann wende ich mich halt an die Sowjetunion. Und das ist natürlich etwas, wo sich Geld und Finanzierung auch potenzieren konnte.
Robbe, kann man sagen, weil es werden in Ihrem Buch diverse Führer diesbezüglich auch genannt, dass zum Beispiel Nasser, kann man den als Tito Afrikas bezeichnen? Ich weiß, es ist weit hergeholt, aber der genau damit gearbeitet hat. Also, wenn du nicht willst, da gibt es doch die anderen.
Der hat das sehr gut gemacht, ja. Also gibt es auch eine schöne Studie dazu. Aber also ich weiß nicht, ob er der Tito Afrikas genannt werden kann, aber er ist auf jeden Fall seit deren Seite auch mit Tito gestanden, vor allem dann eben auch mit der Gründung der blockfreien Bewegung. Genau. Also da ist er ja dann einer der Großen, neben Nero auch. Und es sind auf jeden Fall auch Ähnlichkeiten zu sehen, vor allem was die Transformation, die internationale Transformation und die Vorstellungen davon, also wie die aussehen.
Mhm. Ja. Sie sprechen von blockfrei, ich glaube, das müssen wir erklären, weil wir auch ein paar sehr junge haben. Also die dritte Welt, der Begriff dritte Welt zum Beispiel, den gibt es ja erst seit 45. Wenn man sagt blockfrei, sieht es mal so aus, als wenn die isoliert werden, aber in Wirklichkeit sind die blockfreien Staaten zusammen viel mehr wie die in den Blöcken selbst drin sind. Können Sie mir erklären, was sind denn das für Blöcke eigentlich, wenn wir hier von Kalten Krieg, was sind diese Blöcke, seit wann gibt es diese Blöcke und wie definieren sich die Blockfreien und waren das so viele, wie sie heute sind oder hat man dafür richtig geworben, hallo ihr seid weder bei A noch B, lasst uns doch was Blockfreies machen, lasst uns doch dritte Welt spielen. Mhm. Können Sie mal erklären?
Ja, also das ergibt sich natürlich nach 1945 mit dem langsamen Aufwehen des Kalten Kriegs und der Systemkonkurrenz zwischen West und Ost, also kapitalistischer Westen und sozialistischer Osten und den Versuch, hier eine Ideologie, eine Weltvorstellung durchzusetzen. Und das hat sich natürlich intensiviert über die Zeit und eben dieser Kampf um Einfluss, habe ich vorhin schon erwähnt, weltweit ausgedehnt. Man wollte sozusagen die Oberhand haben, Ost oder West, und sich gegenseitig auch kalt und teilweise auch heiß bekriegen. Und die blockfreie Bewegung ist eine Idee, die eigentlich schon Anfang der 50er Jahre entstanden ist, eben unter politischen Anführern aus der sogenannten Dritten Welt, die Dritte Welt als dritter Pol neben Ost und West. Also Pol ist es natürlich nicht, also als dritter Block.
Mhm. Sich selbst eine Identität gebend, genau. Das war die Idee dahinter.
Und die Idee war, hier einen positiven Neutralismus zu schaffen. Das bedeutet eben...
Wir müssen uns nicht entscheiden.
Ja, das bedeutet, wir müssen uns nicht entscheiden. Und es bedeutet aber auch, dass es nicht heißt, wir sind absolut abgeblockt von den beiden Seiten und machen nur unser eigenes Ding. Also so ist es auch nicht. Sondern ein positiver Neutralismus bedeutet, dass man sehr wohl auch in Kontakt und handeln kann und dass man sehr wohl auch Kooperationen eingehen kann, aber mit dem eigentlichen Ziel, nicht dort hineingetragen zu werden, also in diese Konkurrenz und das Beste für diesen dritten Block herauszuholen.
Also ich sage, das Best of aus beiden Systemen zu holen, mit dem wichtigen Ziel, dabei unabhängig zu bleiben. Das war genau. Ganz wichtig.
Genau, das haben beide Systeme. Militärpakte, das ist ganz
genau,
wichtig.
Genau, das haben aber beide Systeme gesagt, nee, so nicht. Also wenn ihr schon, dann müsst euch entscheiden. Das wurde von beiden ja herangetragen. Beschreiben Sie diesen Weg. Wer hatte diese Idee im afrikanischen Raum und wie wurde dafür geworben? Haben dann alle gesagt, super Idee, ich bin dabei oder trat da auch Konkurrenz auf? Weil das bedeutet ja auch, ich sage mal, Vereinigte Staaten von Afrika zum Beispiel, da muss man auch gewisse Identitäten aufgeben. Waren davon gleich alle begeistert?
Nein, und es gibt von vorne bis hinten Konkurrenz auch innerhalb dieses dritten Blocks. Also das ist, und dann in den spezifischeren regionalen Projekten auch. Also Anfang der 50er Jahre kommt es zur vermehrten Vernetzung zwischen afrikanischen und asiatischen Ländern, also teils unabhängige Länder, teils am Weg zur Unabhängigkeit, teils noch nicht so weit. Ist also eine Vermengung von auch nichtstaatlichen Akteuren, aber auch vielen staatlichen Akteuren,
die sind wichtige Konferenzen
zusammenkommen. Ja, genau, die wichtigste, die vielleicht vielen ein Begriff ist, ist natürlich 1955 die Bandung-Konferenz in Indonesien, wo die Anführer von oder die Staatsführer von unabhängigen Staaten Afrikas und Asiens zusammentreten. Es sind natürlich nur ganz wenige afrikanische zu dem Zeitpunkt und vor allem asiatische Länder, die hier sich treffen. Und hier entsteht diese afroasiatische Solidaritätsbewegung, eine Bewegung, die mit einem klaren 10-Punkte-Programm bei der Konferenz ausgehend wirklich sehr große Ziele also aufstellt. Und versucht die eben auch zu verfolgen. Also es ist eigentlich kulturelle, ökonomische, politische Unabhängigkeit. Eine klare Bewegung auch gegen Kolonialismus und Imperialismus.
Im Grunde ist es ja auch eine Kampfansage gegen bestehende Systeme. Und es ist eine Roadmap in die absolute Unabhängigkeit, weil Sie es erwähnt haben, die nur auch dann stattfinden kann, wenn sie ökonomisch unabhängig ist. Das hat natürlich haben die anderen Seiten versucht zu verhindern, sehr erfolgreich. Ich meine, wenn wir heute sehen, was der IWF und die Weltbank in Afrika treiben, das sind ja jetzt keine Veranstaltungen, die dort dafür sorgen sollen, dass man hilft, sondern man möchte die Leute an der Leine halten. Mhm. Aber beschreiben Sie das. Da war ein Ideal, wir können das schaffen.
Ja, das war es auf jeden Fall. Das ist ein großer Moment. Also man spricht ja auch vom Bandung-Moment, vom Bandung-Geist, der sich dann auch noch weiter zieht bis Anfang der 60er Jahre. Das mit der ökonomischen Unabhängigkeit, das ist natürlich ein Ziel, das man leicht vertreten kann. Aber das später dann wirklich nur von radikaleren Stimmen vertreten wird, weil sobald Unabhängigkeit erreicht wurde, vor allem im afrikanischen Raum, haben viele Länder schon versucht, hier die Kontakte zu ehemaligen Kolonialmächten auch noch zu halten. Also und sehr wohl hier noch gute Beziehungen zu haben.
Warum? War das, wir wollen zwar unabhängig unsere Bodenschätze zu unseren Preisen verkaufen, aber wir brauchen euch als Markt. War das der Hintergrund?
Ja, beziehungsweise es kam nicht zu so einem großen Wechsel innerhalb der Regierung. Also in vielen Ländern war das ein sehr fließender Übergang von Kolonie zu unabhängigen Staat, wo viele prokoloniale Eliten, die schon vorher im Kolonialsystem gearbeitet haben, dann an die Macht gekommen sind. Mhm. Das ist in vielen afrikanischen Ländern so gewesen, aber nicht in allen. Das ist ein sogenannter Reformnationalismus, der hier auch betrieben wurde, wie ein fließender Übergang eigentlich gegangen ist.
Würden Sie sagen, das heißt, man ist als Nation zwar frei, aber Eliten innerhalb des Landes, die die Hautfarbe haben, die da hingehört, haben sich an die ehemaligen Kolonialherren quasi verkauft und bekommt dafür einen Sonderstatus. Kann man das so sagen?
Ja,
Also Korruption.
Das kann man schon so sagen und das ist vielerorts auch so zu beobachten gewesen. Und nicht nur das, die ökonomische Elite war weiterhin der Kolonialmacht. Ja? Also die sind auch geblieben. Und somit ist natürlich der wirtschaftliche Bereich nicht wirklich übergeben worden, sondern nur der formalrechtliche. Und da gibt es natürlich radikalere Stimmen schon auch in Afrika, vor allem eben die radikalen Panafrikanisten, die ich hier auch untersucht habe, die gesagt haben, das ist Neokolonialismus. Also Kwame Nkrumah hat den Begriff Neokolonialismus geprägt, indem er gesagt hat, es kann nicht sein, dass nur eine rechtliche und formale politische Unabhängigkeit eintritt, sondern wir brauchen eine ökonomische und auch eine kulturelle Unabhängigkeit. Und das ist ein wesentlicher Punkt im panafrikanischen Projekt oder in diesem radikalen Panafrikanismus, der auch übrigens in Algerien von Frantz Fanon auch so gesehen wurde. Er spricht nur, verwendet eine andere Terminologie, also er sagt nicht, das ist jetzt der Neokolonialismus, obwohl das Gleiche damit gemeint ist. Er spricht von einer falschen Dekolonisierung, wenn eben nur die Herrschaft gewechselt wird, aber nicht die Herrscher. Und das finde ich, ich total, genau so sagt er, das finde ich total nett. Und ja.
Also ich würde sagen, das ist wie wenn man von zu Hause auszieht, aber die Wohnung, wo man einzieht, gehört trotzdem den Eltern. Ja. So, genau, die Sachen zu. Das ist so ähnlich. Eliten, ja. Da hat man das Gefühl, hey, ich wohne solo, aber wenn die nicht die Miete bezahlen, und deswegen musst du auch ein paar Sachen machen. Das kann man vielleicht so sagen, ja?
Ja, na und diese Lostrennung, also das haben auch beide, Franz Fanon und Kwame Nkrumah, das ist eine der wichtigen Ähnlichkeiten, die sie beide haben gesagt, diese absolute und vollständige Unabhängigkeit kann nur erreicht werden, wenn wir auch gemeinsam das angehen. Also ein kleiner afrikanischer Staat allein kann sich nicht gegen den Imperialismus wenden, kann sich nicht gegen die neokolonialen Versuche und Einmischmöglichkeiten der ehemaligen Kolonialmächte wenden. Das ist nicht möglich. Und
wir müssen eine Union bilden.
Regionale Integration Also Kwame Nkrumah in Ghana hat einen besonders radikalen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, wir brauchen eine wirklich eine politische Integration und in der Form eines Einheitsstaats. Er hat das für ganz Afrika visioniert.
Also er hat auch gesagt, wir müssen nationale Identität quasi ein Stück weit abgeben, Souveränität abgeben, damit wir kollektiv etwas durchsetzen können. Können Sie noch mal zu diesem Präsidenten Ghanas etwas sagen? Ich glaube, 54 sind sie in die Unabhängigkeit gegangen.
57
und 66 ist er weggeputscht worden.
Genau. Ja.
Können Sie mir erklären, das war ja jemand, der gesagt hat, wir machen das friedlich.
Genau, also das ist eine ganz andere Situation. Dieser Befreiungskampf ist ein konstitutioneller Befreiungskampf, der in der Goldküste, der spätere Ghana, stattgefunden hat. Eine britische Kolonie die Partei, die das vor allem für Unabhängigkeit eingesetzt hat, das war die Convention People's Party CPP, ja, die von Kwame Nkrumah auch geführt wurde, die gesagt haben, wir machen das mit ganz konkreten Maßnahmen, die auch vorher 1945 in Manchester bei einem panafrikanischen Kongress festgeschrieben wurden.
Das ist wichtig, das 45 ja. Hat das schon stattgefunden. War das London, wo das stattgefunden hat?
In Manchester,
ja, genau.
Dort stattgefunden hat ein internationales Treffen, also von Panafrikanisten aus aller Welt und auch vielen jungen afrikanischen Nationalisten, die dort hingereist sind.
Also es ist interessant, die fahren nach England, ja. Also genau in das Täterland, nenne ich mal, und überlegen sich da, wie wir uns aus dieser Zwangsumarmung befreien können. Ja, ist ja auch ein Zeichen, dass man es dort macht.
Vor 1945 waren alle antikolonialen Zentren in den Metropolen, also in Paris, in London, in Lissabon auch, dort sind die jungen afrikanischen Nationalisten oder auch... Es sind halt auch Eliten, die auch die Möglichkeit hatten, dorthin zu kommen natürlich, wurden dort ausgebildet, haben sich dort vernetzt und haben diesen antikolonialen Widerstand in den Metropolen gestartet.
Gilt ja auch für die algerische Befreiungsbewegung, genau. FLN, die von Paris aus angefangen hat zu sagen, dazu, wir müssen in Algerien was verändern, die Strippen oder das Zentrum liegt aber in Paris und da haben wir noch ein paar Satelliten. Kairo war ja da auch maßgeblich. Nasser hat gesagt, da bin ich auf eurer Seite, weil wir haben eine ähnliche Idee, wir wollen Befreiung. Aber bitte.
Ja, also das sind diese Zentren oder antikolonialen Hubs, kann man auch sagen, die in den Metropolen liegen. Und da war eben auch dieser Kongress, dieser panafrikanische Kongress von Manchester, wo eben bestimmte Richtlinien, wie man Unabhängigkeit erreichen kann und in späterer Folge auch Einheit oder Einigung innerhalb Afrikas erreichen kann, wobei hier noch nicht klar ist, wie diese Einheit aussehen soll. Also das war noch nicht ganz so radikal formuliert. Und Nkrumah ist von Manchester wieder zurück in die Goldküste gegangen, ist dort politisch aktiv geworden und hat mit seiner Partei durch Strategien wie Streik, Boykott, Positive Action hieß das.
Ja, also die wurden zum ersten Mal als politisches Mittel entdeckt, um auch etwas durchsetzen zu können.
Genau, und so eine riesige Anhängerschaft im Land erlangt. Also vor allem bei Bauern und Bäuerinnen, bei der Jugend, Marktfrauen, also wirklich eine breite Masse mobilisiert für die Unabhängigkeit, die dann durch Wahlen ganz... konstitutionell erreicht wurde 1957. Mhm.
Welche Rolle spielten da die Ideen Marx? Also die Menschen auch, dass sie sich sozial verbessern konnten?
Also der Sozialismus als Idee ist, glaube ich, sehr präsent gewesen in diesen Jahren, auf dem afrikanischen Kontinent. Es wurden viele Elemente des Sozialismus, ob das jetzt wirtschaftliche Elemente oder politische, also viele Elemente übernommen, aber auch verändert. Man spricht ja eigentlich dann auch von Sozialismen, also aus der Plural, weil hier auch ganz eigene Traditionen damit verknüpft wurden. So ein sogenannter afrikanischer Sozialismus, der war wirklich sehr weit verbreitet, in Ghana auch, in Algerien auch, also in Algerien wieder eine eigene Kombination ist dann vielleicht eher arabischer Sozialismus, ja. Aber auch in Tansania ganz große Projekte.
Was Sie gerade ansprechen, da sieht man eben auch, man hat eben auch versucht oder man hat eben gesehen, es gibt unterschiedliche große Nenner, In Ghana gibt es andere wie in Algerien, weil da gibt es, da spielt eben rein, nicht nur, dass man arabische Elemente, islamische Elemente, all das spielt rein. Also das heißt, man sagt, wo können wir Gruppen zusammenbringen? Und das unterscheidet sich in Afrika natürlich enorm, weil die Länder nicht viel miteinander zu tun haben. Es gibt riesige Unterschiede. Was ich nochmal sagen möchte an dieser Stelle, was auch interessant ist, wenn man sich heute auf einer normalen Karte den afrikanischen Kontinent anschaut, dann muss man feststellen, dass der gar nicht so dargestellt, wie er wirklich aussieht. Er ist viel größer eigentlich. Das ist auch schon eine koloniale Sicht. Wir arbeiten mit kolonialen Karten. Afrika ist viel größer, ja, als wie es auf den Karten ist. Aber das merkt man gar nicht. Aber da sieht man, wie viel Kolonialismus im täglichen Leben da ist.
Das stimmt, ja. Ja, was ich da gerne auch noch dazu sagen möchte, also diese zum Panafrikanismus, wir haben ihn jetzt so noch nicht ganz definiert. Der Panafrikanismus ist ja eigentlich eine Bewegung und auch ein Ideal gewesen, die sich sehr stark, also die hat Wurzeln schon im 19. Jahrhundert, und die eigentlich in der Diaspora, also in den europäischen und aber auch in den amerikanischen Gebieten entstanden ist.
Also ehemalige Sklaven sagen irgendwann mal Back to Africa, Black Power Bewegung bis zu Malcolm X, das hat damit zu tun.
Das hat damit zu tun, ja. Es beginnt natürlich viel früher und beginnt eigentlich mit zuerst mit Vorstellungen zurück nach Afrika, also Back to Africa als gar nicht damit zu rechnen, dass man vielleicht in Amerika bleiben möchte. Und das ist eine Bewegung, die interessanterweise nicht nur von ehemaligen Sklaven, sondern auch von White Power Aktivisten unterstützt wurde.
Mhm. Aber die hatten einen anderen Grund. Brauchen euch als Sklaven nicht mehr, ihr seid nur noch im Weg, ihr könntet stören, also zurück. Das war deren Idee.
Genau, und viel Angst natürlich. Und diese Idee der Zurückkehr ist aber auch, also das bleibt lang, bis ins 20. Jahrhundert gibt es diese Ideen auch noch, ist natürlich auch immer schwierig, weil es eigentlich auch ein koloniales Projekt ist. Denn die afroamerikanischen Denker, die das auch vorangetrieben haben, diese Idee, ich denke jetzt zum Beispiel auch noch an Marcus Garvey, ja, eine große Massenbewegung gestartet hat.
Bis zu 2 Millionen Mitglieder, wenn ich es richtig erinnere.
Ja, weltweit auch Mitglieder.
Ja.
Der wollte ja dann auch Präsident von Afrika werden. Also das ist.
Der hat sich selbst schon erklärt auch dazu.
Ja, das ist natürlich wieder ein Extrem. Und viele Afroamerikaner haben sich selbst auch als Fortgeschrittener gesehen oder als die Eliten, die besten Bildungsmöglichkeiten hatten oder sonstige Vorstellungen und wollten damit auch nicht auf die gleiche Ebene gestellt werden wie Afrikaner. Also auch innerhalb des panafrikanischen Projekts
gab es Hierarchien, Konkurrenz, ja.
Hierarchien, und das ist nicht so also man kann das nicht so idealisiert darstellen.
Man muss natürlich sagen, dass wenn Sie sagen, okay, große Anteile der Energie aus der Befreiungsbewegung kamen aus der Diaspora, also eben von, sage ich mal, ehemaligen Sklaven, die kultiviert wurden und intellektuelle Eliten gebildet haben innerhalb im Ausland, wo sie hingebracht wurden. Die hatten schon eine Berechtigung, weil die hatten ja auch erkannt, die haben die Nation, die sie dort erlebt haben, verstanden als etwas, was man sagen kann, wir können eigentlich das, was wir in der Nation sehen, das können wir eigentlich gegen die Nation anwenden, indem wir nach Hause fahren, sage ich jetzt mal grob, und von dort aus dann die Befreiung gegen unsere ehemaligen Herrscher anwenden. So haben sie das verstanden. Das ist ja schon eine intellektuelle Leistung. Gut, dass wir hier gelernt haben, das wenden wir jetzt gegen euch an. Also die kamen ja schon aus der Diaspora, die kamen nicht aus Afrika.
Ja, was auf jeden Fall prägend waren die zu Anfang des 20. Jahrhunderts sehr populären Rassentheorien. Das ist etwas, was ja eigentlich total negativ ist, und das wurde aber auch angeeignet und auch verändert. Zum Beispiel Du Bois hat sich sehr stark immer darauf gestützt, und zu sagen, wir als schwarze Rasse sozusagen, verdienen jetzt auch unser eigenes Land und unsere eigene Nation. Mhm. Das ist der sogenannte schwarze Nationalismus, den es auch in allen möglichen Facetten gibt. Also das kann man auch nicht so einfach sagen, das ist nur der spricht für alles. Also Garvey ist auch jemand, der einen schwarzen Nationalismus betrieben hat, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also vielmehr auf einer Massen politischen Ebene.
Erklären Sie doch mal beide Personen. Dubois hat ja auch eine Verbindung nach Berlin. Ich glaube, er hat auch in Berlin studiert.
Genau.
Und Garvey auch. Nicht jeder weiß, wer Markus Garvey war. Erklären Sie beide, weil es sind sehr wichtige Figuren in diesem Prozess der Abnabelung.
Genau, also Markus Garvey ist eigentlich Jamaikaner, wenn ich mich recht erinnere. Und ist in den, also weiß ich nicht, 1916, glaube ich, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, nach Harlem gekommen und hat dort diese Bewegung.
Es geht darum, von Harlem aus die Welt, den afrikanischen Kontinent zu befreien. Ja.
Auf jeden Fall hat er dort eine Assoziation gegründet, um das Leben eigentlich für Afroamerikaner gerechter und angenehmer zu gestalten. Es ist natürlich eine totale ökonomische, politische Ungleichheit, kulturelle Ungleichheit in Amerika.
Rassentrennung.
Selbst, ne? Auf jeden Fall. Und das ist hier die Idee gewesen. Er hat nicht nur die afroamerikanische Bevölkerung, sondern auch die afrikanische Bevölkerung und auch in, also Schwarze in Lateinamerika in Betracht gezogen. Gemeint, wir sind eins und wir haben das Recht auf unseren eigenen Staat. Und wo der dann stattfindet, hat sich da auch in seiner Idee öfters, also wo der sein sollte, hat sich oft verändert. Und ja, das, also er kommt, ist mehr so aus einer sozialen Bewegung herausgekommen. Mhm. Während Dubois in Europa studiert hat, eben in Deutschland, und ich glaube an der Humboldt-Universität in Berlin studiert hat und eigentlich einen sehr, also eine klassische, zur klassischen Elite gehört hat und hier ganz anders versucht hat, nämlich auf Basis von Konferenzen Panafrikanisten zusammenzubringen. Diese Konferenzen haben, glaube ich, alle in Europa stattgefunden. Oder Kongresse waren das noch, die Kongressbewegung war das. Und Dubois war jemand, der sehr vorsichtig vorgegangen ist, also nicht so radikal wie Garvey zum Beispiel, sondern er wollte auch in den Kolonien Reform erreichen und war auch gewillt, mit den ehemaligen damals noch kolonialen Mächten zusammenzuarbeiten, um diese Reformen durchzusetzen. Aber er hat sich nie gegen den Kolonialismus selbst
ausgesprochen.
Geäußert. Ja. Mhm. Das ist ein bedeutender Unterschied dann auch zur späteren Generation der Panafrikanisten, die eben vor allem auch aus Afrika kommen, wie Kwame Nkrumah. Mhm. Aber auch zum Beispiel George Padmore, der aus der Karibik kommt und eine sehr internationale Bewegung geschaffen hat, einen Internationalismus eigentlich, einen panafrikanischen, antikolonialen, also explizit antikolonialen. Und das sind Bewegungen, die dann in den 30er Jahren viel stärker geworden sind.
Weil Sie das ansprechen, diese Aggressivität gegenüber den kolonialen Herren nimmt ja dann auch insofern klare Form an, dass man kein Blatt mehr vor den Mund nimmt. Kongo Lumumba, der eben auch sagt, als er an die Macht kommt, ich war ein Postangestellter, der dann das Land für sagt, wir haben nicht vergessen, was ihr die letzten Jahre hier gemacht habt. Da sieht der ehemalige Herr auch, okay, da passiert was. Das ist schon ein Unterschied. Also es ist ein ganz anderes schwarzes Selbstbewusstsein, was sich dort in Afrika eben äußert. Und da hat man natürlich als Kolonialherr schon gemerkt, okay, man wird zur Rechenschaft gezogen werden, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Das haben die schon gespürt.
Das ist natürlich jetzt dann schon in den 60er Jahren.
Ja. Aber das kann man ja...
Da ist schon viel passiert.
Viel passiert, ja.
Also da sind viele blutige Befreiungskämpfe dazwischen und viele Organisationen auch auf dem Kontinent selbst, also Organisierung von Befreiungsbewegungen und unabhängigen Staaten schon, die gemeinsam auch Boykott, also wie sagt man, engagiert haben oder sich wirklich auch explizit gegen, zum Beispiel was in Südafrika passiert, also sich auch gegen diese, also gegen solche Ungerechtigkeiten auch äußern.
Und Frau Hoffel, ich möchte an etwas in dem Buch erinnern, was ich sehr spannend fand, diese Perspektive. Sie sagen, wenn afrikanische Länder über den Hebel Nationalstaat sich versuchen, aus der Zwangsumarmung der Kolonialisten zu befreien, sich als Nation erklären, gibt es auch intern einen Sprengstoff, denn die Nation ist ja eben eine Erfindung des Westens, sage ich mal. Und innerhalb dieser afrikanischen Nationen gibt es aber auch ethnische Unterschiede und die müssen parallel unterdrückt werden, damit man als Nation handeln kann. Das ist ein relativ neues Geschichtsfeld, dass man da einen Fokus, weil ich habe das noch nie gelesen.
Ja, also da muss man dann wieder darauf zurückgehen, in Afrika ist es wieder ein ganz anderer Kontext. Ich habe schon gesagt, die Grenzen willkürlich gezogen, also quer durch den Kontinent. Und entsprechend entstehen Gesellschaften auf einem Gebiet, das ist jetzt ein kolonialstaatliches Gebiet, die multiethnisch, multireligiös, multisprachlich zum Teil auch sind. Also wirklich ein bunter Haufen sozusagen. Und das einzig Verbindende im Befreiungskampf oder das einzig Verbindende für den Wunsch zur Unabhängigkeit, die diese bunte Bevölkerung hat, auf diesem entsprechenden Gebiet, ist die Erfahrung der Kolonialherrschaft, der Unterdrückung, der Ausbeutung. Mhm. Und
das ist der gemeinsame Nenner.
Genau.
Man weiß, wie man darunter gelitten hat, die Erfahrung hat man gemacht und man kennt den Feind, sage ich jetzt mal.
Genau, und das ist natürlich total mobilisierend und schafft eine ganz eigene Form des Nationalismus, und zwar des antikolonialen Befreiungsnationalismus. Mhm. Und zu wissen, dass es nicht nur uns auf diesem Territorium so geht, sondern auch allen anderen oder vielen anderen, die auch nicht diese Einheit haben, diese Objektive, wie wir es ja vorhin schon gehört haben, also sprachliche, kulturelle und sonstige. Das schafft den Rahmen dafür, dass es hier auch zu internationaler Solidarität kommen kann und dass man hier auch sich leicht zusammenschließen kann und sehr leicht auch andere Nationen als
Teamplayer letztendlich.
Ja, oder auch als Mitglieder des eigenen Vorhabens sehen kann. Und das ist das, was ich hier mit diesem Titel auch ansprechen möchte. Das wäre dann ein internationalistischer Nationalismus, basierend auf einem Nationsbild. Und ich sage nicht Nation, sondern Nationsbild, also die Vorstellung einer Nation, die auf dieser gemeinsamen Erfahrung basiert und auf dem gemeinsamen Ziel, sich davon loszutrennen und damit einhergehend international das System zu verändern, die Weltordnung zu verändern und gerechter zu gestalten. Und das ist eigentlich das wäre ja dann das Ziel des Internationalismus, des Antikolonialen, also ist es auch. Und das geht einher mit dem nationalen Ziel.
Würden Sie sagen, dass hier auch ein weiterer gemeinsamer Nenner ist, dass das doch sehr stark antikapitalistisch ist?
Es sind antisystemische Bewegungen zum Großteil. Also vor allem die radikaleren und internationalistischeren Bewegungen sind meist antisystemisch. Denn, und das ist eigentlich etwas, was man immer dazu denken muss, warum das auch dann im Endeffekt vielleicht auch nicht funktioniert hat, ist, dass diese nationale Befreiung, die einhergehen soll mit einer sozialen Befreiung, und das ist der Knackpunkt, dass das im globalen Kapitalismus nur begrenzt möglich ist. Weil eine Systemveränderung in einem so durchdringenden System wie dem Kapitalismus total schwierig ist und nicht, also das muss mit einer größeren Bewegung einhergehen.
Das heißt, ein einzelner Staat kann das eben nicht leisten, weil er ja in irgendeiner Form auch abhängig von seiner Umwelt ist. Also als Partner der braucht Partner dazu. Das heißt, es war im Grunde von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn es zu klein beginnt. Beziehungsweise wenn es größer wird, wenn von außen integriert wird. Oder man intern auch Eliten kaufen kann, die das wieder konterkarieren, um sich wieder an kapitalistischen Modellen zu beteiligen und persönlich zu bereichern. Also ich habe mal mit Jean Ziegler gesprochen, der hat diesen Ausspruch getan, wenn er sich mit afrikanischen Staatschefs trifft, die ihr eigenes Land kannibalisiert haben, Schulen, alles abgeschafft und die sagen dann, sie fahren nach Hause, dann meinen die immer Genf. Das ist das Ende der Fahnenstange, sage ich mal. Ich möchte, weil wir hier gerade bei einem ganz wichtigen Knackpunkt sind, nämlich, dass man versucht hat, sich zu befreien und dann vielleicht erkannt hat, dass es da Grenzen gibt, die man nur kollektiv durchbrechen kann, möchte ich auf zwei Länder kommen, auf die Sie sich ja explizit beziehen, nämlich Ghana und Algerien. Ghana 57 hat sich befreit, ja, aus der Kolonialzeit. Und Algerien kämpft, glaube ich, seit 54 dann aggressiv mit vielen Toten. Es kommt ja zu extremen Blutbädern. 62 offiziell befreit. Das kostet den französischen Präsidenten de Gaulle fast das Leben, weil es nationale Kräfte in Frankreich gibt. Sagt, dieser Mann verrät Frankreich. Wenn man sich mal auf der Karte anguckt, wie groß Algerien ist, da geht auch viel Territorium verloren. Aber lassen Sie uns diese beiden Länder angucken. Aber zuerst die Frage, Was hat Sie gerade an Ghana und speziell an Galgenien interessiert, dass Sie sich unter diesen vielen afrikanischen Ländern genau die rausgesucht haben?
Na, ich meine, Ausgangspunkt ist natürlich, wer ist aktiv in diesen Ländern? Und das sind, ist einerseits Nkrumah, der ja ein total wichtige Person für den Panafrikanismus ist. Also für mich war das natürlich eher Ausgangspunkt, wer handelt hier. Mhm. Und für Algerien ist es, Algerien wird ja als Mekka der Revolution bezeichnet, Mitte der 60er Jahre. Ein total internationalistisches, eine internationalistische Politik, die schon während des Unabhängigkeitskriegs beginnt. Fand ich total spannend, vor allem dann in Kombination mit den Theorien von Frantz Fanon. Mhm. Und dann fand ich es schön, diesen Vergleich zwischen zwei total unterschiedlichen Ländern, also auch von der Ausgangssituation her, also britische Kolonie, Goldküste, sehr friedlicher Weg zur Unabhängigkeit, zur französischen Kolonie Algerien.
Brutal.
Ganz brutal, blutiger Krieg, langer Krieg auch.
Mhm. Und aber eben nicht nur in Algerien, wenn man sich erinnert, ein Massaker. Es gibt ja einen Massaker um 1945, was ausschlaggebend ist, aber es gibt auch ein Massaker, was in unserer Geschichtsschreibung, auch in der französischen, nicht versucht man unter dem Deckel zu halten. Das ist dieses Massaker 1961 in Paris, wo 200 Algerier von der französischen Polizei totgeschlagen werden, erschossen und einfach in die Seine geschmissen. Und man sieht, es gibt Bildaufnahmen auch, während Franzosen über den Champs-Élysées laufen und dann über die Leichen drüber steigen, weil sie ins Kino wollen. Also das, ist die, das sind diese Zeiten, die da sind. Aber lassen Sie uns bei Ghana anfangen. Wie befreit sich Ghana aus der britischen Herrschaft? Wie machen die das? Wie ist der Anlauf dorthin?
Ja, also das hat natürlich längere Wurzeln, also das geht natürlich weiter zurück als mit Kwame Nkrumah dann Ende der 40er Jahre, sondern es beginnt auch schon viel früher. Also ich sage jetzt nur, es gibt Organisationen, vor allem eben in der Diaspora, von also Studentenorganisationen, politische Organisationen, wo sehr viele Westafrikaner sich verbunden haben und ausgetauscht haben und Ideen, aber auch Vorschläge, Vorstellungen produziert haben. Und das kulminiert dann sozusagen in 1945 auch auf diesem panafrikanischen Kongress in Manchester, wo konkrete Strategien überlegt wurden, die dann von Kwame Nkrumah konkret umgesetzt wurden. Und das ist eben Positive Action, wie ich schon genannt habe, eben dieser Versuch mit friedlichen, konstitutionellen Mitteln Druck aufzubauen und die Unabhängigkeit zu erreichen.
Diesen friedlichen Weg zu gehen, vielleicht auch durch Argumente zu überzeugen, weil man glaubt, spätestens seit Woodrow Wilson wird die Welt ja wohl einsehen, dass jeder das Recht auf Selbstbestimmung hat. Da muss ich lachen, aber naja, das ist ja ein bisschen...
Naja, es ist schon auch...
traurig, muss man sagen.
Es ist, wurde auch klar bei diesem Manchester-Kongress gesagt, man möchte wirklich versuchen, einen friedlichen Weg mit friedlichen Mitteln zu gehen, aber wenn nicht anders möglich, auch zur Gewalt zu greifen. Das ist, finde ich, in Algerien... ist es klar, das ist eine ganz andere Form des Kolonialismus auch. Also hier ein Siedlungskolonialismus, wo irrsinnig viele Franzosen in Algerien leben und algerische Strukturen zurückgetrieben haben und verändert haben und Algerier somit nicht wie in... Also einfach eine ganz andere Konfrontation mit der Kolonialmacht. Ne? Also natürlich spielt ökonomische Ausbeutung hier auch eine Rolle. Hm. Aber in Ghana oder der Goldküste, wie der Name schon sagt, ist das... primär das Ziel gewesen, diese ökonomische Ausbeutung.
Die Algerier haben auch 1945 schon andere Erfahrungen mit ihren kolonialen Händen der Franzosen gemacht. Sie sprechen vom Massaker von Sétif, wenn ich es richtig ausspreche. Können Sie beschreiben, was ist da passiert? Da gab es ja Tote.
Ja, also sehr viele auch. Also die Quellenlage ist nicht besonders klar darüber, wie viele Tote. Also französische Quellen sprechen von einem wesentlich geringeren Teil als algerische Quellen.
Können Sie mal die Zahl nennen?
Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf.
Also ich glaube,
algerische Quellen sprechen um die 50.000.
50.000, ja. Und die anderen sprechen von ein paar hundert. Ja, das sind ja schon große Unterschiede. Interessant ist das Datum, der 8. Mai.
Genau, das
45. War... also wie Kriegsende, ja, da geht es richtig los bei denen.
Das ist, war eine Siegesfeier der Franzosen in Sétif. Bei denen algerische Nationalisten auch sozusagen in die Massen getreten sind, mit Fahnen und Forderungen auch nach Nach Unabhängigkeit, nach genau. Mitbestimmung.
Mitbestimmung, ja, jetzt ist Kriegsende, jetzt können wir mal aufhören mit dem ganzen Quatsch und dann werden algerische Flaggen, was ist denn mit uns? Wir haben ja auch mitgekämpft.
Ja, genau, das sind viele, die im Krieg tatsächlich eingesetzt wurden und jetzt eigentlich total frustriert zurückkehren und sehen, es ist überhaupt noch nichts anders. Ja.
Wir haben für die Freiheit gekämpft, die wir im eigenen Land nicht haben, weil die, an deren Seite wir gekämpft haben, unterdrücken uns im eigenen Land. Es gibt übrigens ein Buch, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, was ich an dieser Stelle raten kann für jeden, der es nicht kennt. Also es gibt ein Buch über den Zweiten Weltkrieg, wo eben über die Opfer in der Dritten Welt gesprochen wird, die ja gezwungen wurden. Das heißt, unsere Opfer zählen nicht. Mhm. Wahnsinnig interessant. Da wird das auch ein bisschen beschrieben, was sich dort abspielt, dass 100 Millionen Menschen gegen ihren Willen an der Seite von A oder B über die Klinge gesprungen sind. Und nachdem die Welt befreit war, ging es zurück in die Sklaverei. Das zeigt das auch ein bisschen. 1947 gestehen die Franzosen den Algeriern, also den Eingeborenen, sage ich mal, Staatsbürgern, ein eingeschränktes Wahlrecht zu.
Mhm. Genau, das ist dann sozusagen die Konsequenz aus dem ständigen, Forderungen, die von Algerien kommen. Also das ist so das Eingeständnis. Dann, na gut, da kommt es zu total vielen Aufständen, Unruhen. Dann geben wir ihnen zumindest ein bisschen was. Ne? Also das ist der Versuch, auch viel zu spät eigentlich, doch diese minimalen Zugeständnisse zu machen.
Um die Kolonien noch zu halten, letztendlich.
Genau, doch noch ein eingeschränktes Wahlrecht, aber auch das beschränkt. Ja. Also das kommt in einer Zeit, also ich finde, das Massaker von Sétif von 1945 ist ja ein Wendepunkt. Davor waren viele, also Algerier, wollten nicht unbedingt Unabhängigkeit in diesem Sinn. Sie wollten Mitspracherecht und Autonomie vielleicht, aber Unabhängigkeit war noch nicht so das verbreitete Ziel.
Haben sich diese Algerier auch als Franzosen gefühlt?
Viele, viele schon.
Also als Teil der Grand Nation, das war schon
das
so.
Das ist natürlich auch verbreitet worden, aber auch nicht alle. Ja. Und also dieser algerische Nationalismus, der eigentlich auch in Paris entstanden ist, wo in Paris das auch immer konkreter und radikaler auch geworden ist. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch die Zeitschrift, die dann auch in Paris herausgebracht wurde, die in Algerien eigentlich keiner gelesen hat, sondern das ist nur von Algeriern in Paris oder in Frankreich gelesen worden, wo diese Ideen verstärkt wurden und gesagt wurde, ja, und jetzt müssten wir eigentlich Parteien gründen. Und das ist alles nur im Exil sozusagen oder in der Diaspora entstanden. Und erst in den, also in den 40er Jahren oder ein bisschen vorher schon, sind auch Parteien tatsächlich in Algerien gegründet worden, die sich für mehr Demokratie einsetzen wollten und eigentlich sehr gemäßigte Parteien. Und dieses Massaker von Sétif 1945 war der Wendepunkt, wo dann wirklich ein Großteil der Bevölkerung gesagt hat, ja, aber jetzt, das geht so nicht mehr. Jetzt müssen wir da wirkliche Unabhängigkeit erlangen.
Das zeigt ja auch euer Welt bezüglich, was wir sind. Bei uns kann man einfach abschlachten. In euren Köpfen sind wir weiter Sklaven, auf die es nicht ankommt. 1954 gründet sich die FLN, also die Front de Libération. Ich wusste nicht, dass Frantz Fanon auch Mitglied war als französischer Psychiater mit dunkler Hautfarbe. Der aber auch, glaube ich, in Ghana aktiv war. Also das war jemand, vielleicht erklären Sie die Figur nochmal, sehr wichtig, die Verdammten dieser Erde, 1961, das Buch überhaupt. Mhm. Erklären Sie mal, das weiß nicht jeder, das ist schon, liegt auch lange zurück. Welche Rolle spielt Fanon?
Also Frantz Fanon ist ja eigentlich in Martinique geboren, also in der Karibik, französische Insel, bis heute übrigens. Und war einer jener Menschen, die auch die Möglichkeit hatten, in Paris zu studieren. Das hat er auch gemacht. Er ist Psychiater geworden, hat aber, glaube ich, auch Philosophie studiert und hat eigentlich damals schon ein sehr wichtiges Werk herausgebracht, nämlich Peau Noire, Masque Blanc, also schwarze Haut, weiße Masken, wo er von einem Minderwertigkeitskomplex, so nennt er das, der schwarzen Bevölkerung in Frankreich oder in französischen Gebieten ausgeht.
Also er beschreibt auch, welche Wahl Schwarze haben, um in diesem System leben zu können. Sie müssen ihre eigene Identität verraten, sich anfangen selber zu hassen und sich vor sich selbst weiß zu assimilieren. Also
genau, es ist eigentlich eine Assimilationskritik, eine ganz starke.
Malcolm X spricht hier vom Hausneger.
Ja.
Das ist so ähnlich. Der dann sagt, der schwarze Sklave, der im Haus des Weißen lebt als privilegierter Schwarzer, sagt dann, wenn gegenüber den anderen Schwarzen, wenn das Haus brennt, unser Haus brennt. Das hat damit zu tun, ja.
Fanon ist auf jeden, also er ist ja eigentlich auch ein Schüler von Aimé Césaire, der auch ein wichtiger Mitbegründer der Negritude-Bewegung auch war in Frankreich, die sich auch gegen Assimilationspolitik wendet und später dann auch einen antikolonialen Standpunkt einnimmt. Der 30er Jahre übrigens, will ich noch kurz anfangen. Ja, und Fanon ist eben auch ein Schüler von Césaire, richtet sich dann aber irgendwann auch gegen seine Ausrichtung oder gegen Negritude eigentlich mehr und wird klar antikolonialer und geht also eben auch in Anfang der 50er Jahre nach Algerien als Psychiater, nach Blida-Joinville in ein Krankenhaus und arbeitet dort dann zunehmend im Untergrund auch mit FLN-Anhängern.
Und versorgt Verletzte,
genau,
die sich im Kampf verletzt haben.
Heimlich.
Heute würde man sagen, ein Terroristenunterstützer mit intellektuellem Hintergrund.
Ja, und also das macht er heimlich, bis es dann irgendwann entdeckt wird. Er hat vorher zwar schon den Beschluss gefasst, eigentlich das zu verlassen, also Algerien zu verlassen. Es wurde dann aber dann noch entdeckt und dann musste er Algerien verlassen.
Er wird ausgewiesen.
Und er geht dann schlussendlich nach Tunesien und schließt sich dort der FLN an, die dort ja schon im Exil sich organisiert und von dort aus arbeitet. Mhm. Ja.
Die FLN kriegt auch Unterstützung aus Kairo, wenn ich das richtig erinnere.
Genau, also nicht nur Solidarität oder solidarische Unterstützung, sondern die FLN wurde ja in Kairo eigentlich auch gegründet, also auch schon im Exil. Die Hauptbegründer mussten Algerien verlassen, weil sie auch in verschiedenen kriminellen Tätigkeiten, also ich glaube, es war ein Banküberfall, der sie dazu gezwungen hat, Algerien zu verlassen. Die haben dann dort Schutz bekommen unter Nasser. Und haben von dort aus die FLN gegründet und über das ägyptische Radio, das irrsinnig weite Teile des arabischen Raums, aber auch des afrikanischen Raums abgedeckt hat, dort den Befreiungskampf, die Revolution oder den Krieg angekündigt und erklärt. Das war ja am Anfang noch eine ganz kleine Bewegung, die dann aber durch starke Repression immer stärker und immer mehr Zulauf gewonnen hat.
Aber das ist gut, dass Sie das erklären, weil dann kann man hier auch nochmal sehen, dass es sich ganz in einem politischen Klima abspielt, wo man sich fragt, was haben denn alle miteinander zu tun? Nasser gilt ja als eine der Schlüsselfiguren, eine der Strategen, der im, soviel ich weiß, bevölkerungsreichsten arabischen Land auf afrikanischem Kontinent Ägypten ja das Land führt und dort eben sagt, okay, er verstaatlicht den Suezkanal, den Franzosen und Briten ja als ihr Eigentum sehen. Da kommt es eben ja auch zur Suezkrise, wo die Amerikaner dann plötzlich sagen, Entschuldigung, das wollen wir so nicht und mischen sich ein und schlagen die ehemaligen kolonialen Herren raus, sagen, wir sagen jetzt, was Phase ist. Nasser unterstützt die FLN, weil er sagt, das ist, auch wenn es ein anderes Land ist, wenn es etwas anders ist, die Revolution, aber es ist in der gemeinsamen Sache raus aus den Klauen der kolonialen Mächte. So muss man das verstehen.
Ja, ich meine, man muss immer auch sagen, es gibt auch eigene Interessen hinter, ich glaube, hinter allen solidarischen oder vielen solidarischen Aktionen.
Man ist immer auch mit sich selber solidarisch.
Genau, Nasser hat auf jeden Fall, also diese Suez-Krise war ja ein großer Wendepunkt auch für seine Politik oder für seinen Standpunkt innerhalb auch Afrikas, weil sonst war das eher so, der gehört ja mehr da zum arabischen Raum, ist eigentlich gar nicht unbedingt afrikanisch. Und ist aber dann ein totaler Wendepunkt gewesen, die Suez-Krise, wo gezeigt wird, der hat damit sogar Erfolg. Ja, und wendet sich gegen den Westen. Und das ist etwas, wo dieses solidarische Verhalten ganz stark zunimmt und Befreiungsbewegungen wirklich viel, viel stärker unterstützt wurden von ihm.
Frau Hoppel, was ich interessant finde, ist, warum Nasser auch im den afrikanischen Kontinent so stark als Lichtgestalt hineinstrahlt. Weil er wendet sich gegen den Westen, aber in diesem Fall gegen die klassischen Kolonialgebiete, Franzosen und Briten, und bekommt dann aus den Vereinigten Staaten Support. Dass man, wenn einer also selbstbewusst auftritt, dann wird er plötzlich auch wahrgenommen. Dann darf er auch, er muss auf den Tisch schlagen, sonst nimmt man ihn nicht ernst. Das strahlt ja auch ab. Also wir müssen das auch machen.
Genau, und hier beginnt dann, also das ist der Moment, wo Ägypten als zentrale, als Handlungsträger der afroasiatischen Solidaritätsbewegung auch auftritt, wo nach Afrika vielmehr, wo Nasser sich nach Afrika wendet, also auf die afrikanischen Bewegungen zu ihnen zuwendet und aktiv Hilfe anbietet. Und das natürlich auch aus einer Art, wurde dadurch auch gefeiert. Also es steckt natürlich auch immer Personenkult auch dahinter. Und Algerien wird spätestens dann in den späten 50er Jahren ja auch die Bewegung, also Algeriens Befreiungskrieg, oder nicht nur die Bewegung, sondern also der Bezugspunkt, was Kolonialismus tun kann, was Imperialismus tun kann, und mobilisiert in ganz Afrika.
Weil in Algerien wird die wirklich hässlichste Fratze des Kolonialismus gezeigt. Also der Befreiungskampf geht ja bis 1962 und es sterben wirklich auf brutalste Weise Tausende von Menschen, und die Franzosen zeigen, dass sie gnadenlos auch morden. Es wird natürlich auch massiv zurückgeschlagen, aber da verliert die französische Nation, diese Grand Nation, natürlich auch ihr Gesicht. Und das wird auch gezeigt, wird natürlich auch propagandistisch gezeigt.
Also die FLN war ja auch Meister darin, das zu internationalisieren.
Ich möchte auf zwei Figuren noch kommen, die im Buch nur ganz kurz angesprochen werden, die aber für mich auch Figuren sind. Ich habe von einem ein Bild bei mir in meinem Büro hängen, und nicht umsonst. Jemand, der hier in Europa fast unbekannt ist, in Afrika gilt er als Held, nämlich Thomas Sankara. Der Obervolta nannte sich das ja damals, auch ein Name, der von außen kam, in die Unabhängigkeit geführt hat und gesagt hat, wir heißen Burkina Faso, das heißt auf afrikanisch Land der aufrechten Menschen. Sankara ist ja auch durch den französischen Geheimdienst ermordet worden. Und dann sprechen Sie auch ganz kurz über Lumumba, ja, im Kongo. Beschreiben Sie mal diese Lichtgestalt. Was hat Lumumba im Befreiungskampf für den Kongo getan? Und von was hat er sich denn im Kongo befreit? Wer war denn da Chef am Set?
Ja, also Lumumba war dann, nachdem 1960 Kongo unabhängig von Belgien geworden ist, auch eine sehr, eigentlich auch eine der schrecklichsten Kolonialgeschichten in Afrika.
Ging es um Kautschuk vor allem?
Genau, und ganz scheußliche Zustände. Hat eben 1960 der Kongo Unabhängigkeit erlangt. Patrice Lumumba war Premier, und es kam ja dann zu dieser sogenannten Kongo-Krise oder den Kongo-Wirren, die über mehrere Jahre angehalten haben, in dem belgische Truppen das Land, also Teile des Gebiets besetzt haben, und Lumumba eigentlich versucht hat, hier Aufmerksamkeit international zu erregen. Die UNO hat hier nicht gehandelt, somit hat sich Lumumba auch an den Osten gewendet und an die Sowjetunion, wodurch das eigentlich die heißeste Krise oder der heißeste Krieg des Kalten Kriegs geworden ist. Ja, Kongo, die Kongo-Krise ist so, finde ich, das typische Schlagwort, wenn man sagt, heiße Kriege im Kalten Krieg. Indem sich nämlich die Sowjetunion dann auch eingeschalten hat, und es kam zu ganz verschiedenen, auch zu Jombe hat die Region Katanga dann noch abgespalten, Lumumba und Mobutu haben sich gegenseitig geputscht und abgeschafft. Also das ist wirklich total eskaliert. Und Lumumba war jemand, der auch den afrikanischen Kontinent gespalten hat, indem er gesagt hat, das ist klarer Imperialismus. Was hier passiert, darf nicht sein. Das spricht gegen unser Souveränitätskonzept. Das spricht, oder das international anerkannte Souveränitätskonzept, in dem hier belgische Truppen immer noch sind und jetzt verschiedene Regionen sich gespalten haben und abgespalten haben. Und von allen Seiten wurden hier diese verschiedenen Fraktionen auch unterstützt. Und er hat gesagt, das ist also sehr sinnbildlich für den Imperialismus.
Ich möchte hier reingrätschen, damit man sich mal ein Bild davon macht. Unter König Leopold, König von Belgien, sind im Kongo, was damals eben die Hauptquelle war für Kautschuk, Reifen wurden erfunden und so weiter, wurden 10 Millionen Menschen umgebracht. Der war Rekordhalter, das wurde erst abgelöst durch Adolf Hitler. Das ist Belgien. Das sieht man in Belgien, aber keinen Punkt, keine Reue, keine Statue dafür. Und die haben dann vielen Kindern, die in diesen Kautschukplantagen gearbeitet haben, wenn sie nicht die entsprechende Flüssigkeit gebracht haben, wurden ihnen die Arme abgehackt. Das kann man sich nicht vorstellen. Also das war Kolonialismus, deswegen hatte Lumumba guten Grund zu sagen, Entschuldigung, was geht denn hier eigentlich? Was mich wundert, oder eigentlich dann auch nicht wundert, ist, dass die United Nations nicht eingetreten sind. Ich habe das nochmal erlebt, wo sie sich auch sehr stark zurückgehalten haben, was sie dadurch auch in ihrer Glaubwürdigkeit stark in Frage stellt, zwischen dem Iran und Irak ein Krieg war und der Irak permanent Giftgas eingesetzt hat. Waren die United Nations damals schon stark kapitalistisch kontrolliert?
Ich glaube, dass ich bin da jetzt keine Expertin, ich will da auch nicht zu viel mutmaßen, aber ich glaube, dass die UNO große Schwierigkeiten hat, handlungskräftig zu agieren, also sich mit vielen Dingen auch einfach selbst im Weg stehen. Was hier beim Kongo, finde ich eigentlich ein gutes Beispiel für ein grundsätzliches Problem ist wie wird Souveränität überhaupt interpretiert? Und das habe ich auch sehr ausführlich beschrieben im Buch, dass Selbstbestimmung und Souveränität damit in einen Konflikt geraten, während der Dekolonisierung, also eigentlich schon vorher, aber während der Dekolonisierung hat sich das eigentlich zugespitzt, weil eine unterschiedliche Rangordnung der beiden Konzepte besteht. Und einerseits wurde das dann in der UNO auch festgeschrieben, hieß es, dass Selbstbestimmung muss gewährt werden.
Also das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das Völkerrecht.
Genau, das muss gewährt werden, wenn eine Gruppe, eine Nation, auf einem bestimmten Territorium das so möchte. Also, und hier ist die Basis das Territorium. Das heißt, die territoriale Souveränität steht über dem Selbstbestimmungsrecht. Gleichzeitig, was ist mit Gruppen, die keine territoriale Repräsentation haben, die vielleicht eine Minderheit sind oder die sich gerne abspalten möchten von einem Territorium. Das schlägt gegen dieses hohe Prinzip der territorialen Integrität, weil man kann ja nicht einen Staat und seine territorialen Grenzen damit wieder lösen, also aufbrechen. Das würde ja gegen dieses Dogma sprechen. Und das ist natürlich schwierig, weil die haben ja doch auch ihr Recht auf Selbstbestimmung.
Das ist das Problem, unter dem die Palästinenser leiden.
Das ist ein Widerspruch, der bis heute nicht geklärt ist, wie man das dann auslegen kann.
Können Sie erklären, was ist aus Lumumba geworden?
Lumumba wurde ja dann ermordet, man weiß es mittlerweile auch, von der CIA. Ja.
Und in Säure aufgelöst.
Also das weiß ich nicht.
Doch, das weiß ich. Er wurde in Säure aufgelöst und da hat man das Gerücht gestreut, er wäre in ein Dorf im Kongo gekommen und da wären die Menschen so wütend auf ihn gewesen, dass sie ihn erschlagen und vergraben hätten. Das ist das, was man dann später erzählt hat.
Ich finde das ja sehr wichtig, seine Gestalt für den afrikanischen Kontext und vielleicht auch für meine Fallbeispiele, weil er und diese Kongo-Krise generell polarisiert haben. Und die radikaleren Staaten, zu denen Ghana und Algerien auch gehört haben, haben sich klar zu Lumumba positioniert und gesagt, den müssen wir unterstützen. Und das waren aber nur ganz wenige Staaten. Das waren eigentlich nur eine Handvoll. Während der Großteil des politischen afrikanischen Spektrums sich da distanziert hat und sehr zurückgehalten hat, sich nicht klar positioniert hat. Und das ist dieser moderate, gemäßigte Teil Afrikas. Und das hat hat eben diese zwei Positionierungen geschaffen, den Kontinent gespalten, das Spektrum gespalten, wo auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon vorgeherrscht haben, was panafrikanische Einheit, afrikanische Einheit auch heißen soll. Mhm.
Ja. 1960 werden die Hälfte aller afrikanischen Staaten unabhängig. Allerdings ohne Zukunft, da ökonomisch nicht unabhängig. Wie sieht das heute auf dem afrikanischen Kontinent aus? Wie viele der 53 Staaten sind es ja wohl, sind tatsächlich unabhängig von ihren ehemaligen Kolonialherren.
Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand unabhängig, also gänzlich unabhängig ist man ja, glaube ich, sowieso nicht. Mhm. Nie. Und ökonomisch unabhängig, glaube ich, auch nicht. Also, dass das wirklich, dass man das von einem Land behaupten kann.
Aber was auch wichtig ist, wenn man sich das Buch von Ihnen zulegt, nämlich internationalistischer Nationalismus, dass man sagt, dieses, warum es in diesem Buch geht, das ist nicht vom Tisch, weil wir gerade vom Kongo gesprochen haben. Der Kongo ist ja ein Land, was große Begehrlichkeiten im Moment natürlich weckt, weil dort wird Kobalt gefördert und das braucht man, um Autobatterien herzustellen. Ein anderes Land, was über Lithium verfügt, 70%, ist das Land, in dem bis vor wenigen Tagen noch Evo Morales Präsident war. Wir sehen also das, was Sie beschreiben. Kolonialismus ist nicht vom Tisch. Wenn ein Land über Bodenschätze verfügt, versuchen die, die diese Bodenschätze gern haben möchten, alles, um an diese Bodenschätze heranzukommen. Der Kolonialismus ist nicht weg. Ich möchte über Internationalismus sprechen, über das, was wir als Trend erkennen. Wir erkennen ja eine immer mehr vernetzte Welt. Und ganz neudeutsch jetzt ist es ja so, dass der Nationalstaat so ein bisschen out ist. Jedenfalls in unserer Region wird uns das langsam nahegebracht. Jetzt gibt es so etwas wie Governance. Und auch nichtstaatliche Akteure treten immer häufiger auf, die dann für den Nationalstaat sprechen. Da fällt mir sofort ein, die Privatwährung von Facebook. Können Sie mal erklären, Sie beschreiben ja zwei Konzepte, was diesen Internationalismus angeht, welche beiden Konzepte es da gibt?
Also Internationalismus, ähnlich wie Nationalismus, ein total schwer abgrenzbarer Begriff oder schwer definierbarer Begriff. Es gibt auch ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe das jetzt für mich einfach so klargestellt, dass es eben Internationalismus als politische Doktrin oder als außenpolitische Strategie gibt, sozusagen. Also als
man spricht von Internationalismus, aber möchte eigentlich nationale Interessen durchsetzen.
Genau.
Unter einem Banner. So dieses, ja? Also America First wäre so ein...
Ja. Ja, und das andere ist Internationalismus ein bisschen breiter gedacht, nämlich als Vernetzung, wie Sie schon gesagt haben, Austauschprozesse, Bewegungen, die gemeinsam für ein bestimmtes Ziel kämpfen.
Also zum Beispiel gemeinsame Werte, ja, für die man sich einsetzt.
Ja, das auch, ja. Mhm. Und ich habe das eher kombiniert dann angewendet. Also mir ist es dann ja sehr stark um den antikolonialen Internationalismus gegangen, wo klar also Bewegungen im Vordergrund stehen und bestimmte Haltungen zu Schlüsselthemen wie zum Beispiel Algerien oder Kongo. Und eben das, was sehr wichtig ist für meinen den Kontext, um den es hier konkret geht, ist dieses Ziel der internationalen Transformation, Veränderung, die Erstellung einer neuen wirtschaftlichen Ordnung, eines gerechteren ökonomischen Rahmens vielleicht auch. Also wir sehen ja dann auch, was daraus hervorgegangen ist aus dieser afroasiatischen Solidaritätsbewegung oder aus der dritten Weltbewegung, ist ja das, was die Gruppe der 77 bis heute ist. Also das, was bei der United Nations Conference of Trade and Development 1964 gegründet wurde, also eine Interessensvertretung eigentlich.
Die 77 sind ja heute, glaube ich, 134.
Genau.
Also so viel zum Thema, wir haben 193 Staaten und dann gibt es 134, die blockfrei sind und die anderen, die in der Minderheit sind, sagen dann immer die wenigen da drüben. Also das suggerieren sie immer. Die Staatengemeinschaft, wir sprechen immer von der Staatengemeinschaft, aber die sogenannte Staatengemeinschaft ist eigentlich ein kleiner elitärer Club. Von Gemeinschaft kann da nicht wirklich die Rede sein.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt,
das ist aber auch so eine elitäre Haltung im Kopf. Die suggerieren, als wären sie ganz viele, aber in Wirklichkeit sind sie die wenigsten.
Ja, es ist oft so, ne? Ja. Dass die Macht bei wenigen liegt. Mhm. Ja.
Sie sprechen im Buch, wenn es um die Befreiung der Dritten Welt geht, auch von einer missglückten Befreiung. Warum ist diese Befreiung missglückt? Kann man das überhaupt so sagen? Oder ist es auch ein Prozess? Ist noch nicht da angekommen, wo sie hin will? Was ist daran missglückt?
Die missglückte Befreiung bezieht sich eigentlich darauf, dass die soziale Befreiung und die Erwartung nach Veränderung, nach gesellschaftlicher Veränderung ausgeblieben ist. In vielen Ländern Afrikas kann man das so sagen. Das Ziel war, wie auch vor allem von Frantz Fanon artikuliert, aber auch von Kwame Nkrumah sehr stark in den Vordergrund gestellt, war dass die soziale Befreiung mit der nationalen Befreiung einhergehen muss, dass nur so langfristig auch eine Veränderung stattfinden kann. Und gerade Fanon hat irrsinnig viel dazu auch geschrieben, was die nationale Befreiung betrifft, ne? Also, und was da, wie das zu verstehen ist. Und er sieht, und das finde ich hat bis heute auch Aktualität, nicht umsonst ist Fanon auch gefeiert in der postkolonialen Theorie, er sieht nationale Befreiung oder den Nationalismus, der dahinter steckt, als total wirkmächtiges, emanzipatorisches Konzept, eines, das irrsinnig viel Potenzial hat zur Veränderung, weil es mobilisiert, integriert und solange eben ein gemeinsamer Feind da ist, wirklich Massen bewegen kann. Und das wäre jetzt für den kolonialen Kontext, ist das natürlich die Kolonialmacht, gegen die man sich wendet und die Ungerechtigkeiten, die damit einhergehen. Was aber ganz wichtig ist, was Fanon auch gesagt hat, ist, dass diese nationale Befreiung, die eigentlich, also diese Bewegung, bringt eigentlich erst die Nation hervor. Eine Nation, die eben nicht auf objektiven Merkmalen beruht, so wie Sprache, Ethnie, wie auch immer. Also, sondern eine, die auf diesem Befreiungswillen basiert. Und
das ist das prägende Moment. Das ist der Motor.
Das ist der Motor, der aber nach der nationalen Befreiung, nach der politischen Befreiung, nicht beendet ist. Und das ist auch etwas, was Krumer in anderer Art und Weise auch immer wieder gesagt hat. Also das ist nur der erste Schritt, eine politische Befreiung. Dieser Nationalismus, der sich damit ja nicht auflöst, ja, nur weil man jetzt da vielleicht
das einen den Staat erreicht Staat hat, ja.
Dieser Nationalismus muss transformiert werden, sagt Franz Fanon, muss weiter genutzt werden, in Bewegung bleiben, durch politische Bildung, also wirklich eine sehr bevölkerungsnahe Politik, wo die Bevölkerung auch Mitspracherecht hat und Gestaltungsrecht hat, um damit dann die soziale Befreiung, die ja auch eigentlich ein langfristiger Prozess ist, der nicht einfach so, jetzt sind wir sozial befreit und damit ist es aus, das ist eigentlich ein immerwährendes Projekt, damit das passieren kann und damit nicht die Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft instrumentalisiert werden können, um wieder Risse zu schaffen.
Ich möchte vielleicht mal ein Bild wählen, das es vielleicht auch noch verständlicher macht. Also der Nationalismus ist quasi ein Boot, das sich von einem Festland Kolonialherren abstößt und dann auf einen Weg begibt. Aber wenn es sich dann abgestoßen hat, muss es entscheiden, wohin es hinfahren will.
Ja.
Also wohin will es, wo will es ankommen? Und es muss in Bewegung bleiben, weil sonst entsteht Stillstand. Aber da sind wir ja dann auch wieder bei Marx, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt er ja auch, der Staat ist insofern nur eine Zwischenlösung, weil der Staat auch ein Instrument ist, um Kriege zu führen. Ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, Kriege gehen nur mit Staat, ohne Staat kein Krieg. Wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Man kann auch ohne Staat Kriege führen. Man führt einfach Privatkriege. Konzerne führen Privatkriege. Können Sie sagen, welche Rolle, weil Sie von Fanon viel gesprochen haben, welche Rolle spielte Marx mit seinen Theorien in diesem Befreiungskampf? Was hat er ideell dazu beigetragen, was aufgenommen wurde tatsächlich, auf das man sich bezieht? Also die soziale Befreiung ist klar, aber auch irgendeine intellektuelle Transformation?
Also was auf jeden Fall auch eine große Rolle gespielt hat, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Marxismus, also oder die wirtschaftlichen Debatten darin, weil viele dieser gerade unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten sich hier auch auf Planwirtschaft bezogen haben oder auf ganz klare sozialistische Modelle, um die Landwirtschaft zu diversifizieren, Industrialisierung zu fördern und so weiter. Also ist vielleicht eher mehr nach sowjetischem Vorbild. Das hat jetzt mit Marx vielleicht gar nicht so viel zu tun.
Doch, hat schon was mit ihm zu tun. Das heißt, wenn man sich befreien möchte, vor allem aus dem Kolonialismus, ein kapitalistisches Konzept, dann gehen wir eher den sozialistischen Weg.
Das haben sehr viele gesagt, auch in Asien.
Ja. Also von daher spielt das schon eine Rolle.
Ja, so. Und was natürlich von Marx auf intellektuelle Tradition hängen geblieben ist oder vielleicht dann auch stark von Lenin, ist oft dieses dialektische Verständnis von, wie zum Beispiel Nationalismus gedacht wird. Und ich bei allen, also vor allem Fanon ist ja auch, war ja auch Marxist, also, oder viele dieser Anführer der Bewegungen, oder ob das jetzt die Nekritit-Bewegung ist oder ob das eben politische Anführer sind, viele haben auch gesagt, sie sind Marxisten, ne, und, oder Sozialisten, auch wenn sie dann meistens aus der kommunistischen Partei ausgetreten sind. Also, das, ja.
Im Buch wird Kuba, glaube ich, gar einmal, glaube ich, erwähnt. Welche Rolle, welche Abstrahlwirkung hatte in dieser Zeit Kuba? Weil Kuba, finde ich, spielt eine Sonderrolle. Also was sich auf Kuba bis heute abspielt, ist beachtenswert. Hat das eine Rolle gespielt für die Afrikaner, was die Kubaner tun?
Also es gab hier auf jeden Fall auch Austausch und Kooperationen, vor allem was so Guerillakampfmethoden und sowas betrifft. Also hier gab es ja eigentlich in vielen der afrikanischen, für viele afrikanische Befreiungsbewegungen tatsächliche Trainingscamps auch, mhm, wo dann auch Kubaner eingeflogen wurden. Also das ist, auf dieser Ebene gibt es also auf jeden Fall viel Austausch. Viele haben vielleicht Kuba auch als Vorbild gesehen. Auch, also Che Guevara war ja auch im Kongo. Aber das ist wieder eine eigene Geschichte, wie Che Guevara seine Position zu Afrika ist, glaube ich, auch eher ein bisschen paternalistisch gewesen.
Aber man hat schon gesagt, da können wir und die können uns unterstützen, da versuchen wir uns helfen zu lassen, das bringt uns was. Wir sind da Brüder im Geiste.
Unterstützung hat man auf jeden Fall, vor allem Algerien. Also da gibt es, also ich habe da auch, glaube ich, ein Zitat von irgendeinem Protokoll auch drinnen, wo es dann heißt, ja, also wir müssen jetzt schauen, wo wir überall unsere Allianzen finden, wo wir auf jeden Fall an die Tür klopfen müssen, das ist Kuba. Also hier gab es intensiven Austausch dann auch in den 60er Jahren. Ja, ich habe mich jetzt nicht so sehr darauf konzentriert, weil für den Panafrikanismus Kuba vielleicht nicht so eine große Rolle spielt. Aber, aber es gibt auf jeden Fall diesen Internationalismus. Vor allem dann, als die dritte Weltbewegung um Lateinamerika Ende der 50er Jahre auch erweitert wurde.
Frau Hoppel, wenn Sie sich heute den Begriff Panafrikanismus anschauen, hat sich dieses Kapitel in Afrika erledigt oder ist Geschichte ein Prozess? Das heißt vielleicht heute ein bisschen anders, aber dieser Abnabelungsprozess findet weiterhin statt? Oder muss man sagen, ja, mit dem Zusammenbruch der UdSSR hat eine große Depression eingesetzt, man findet sich mit den Verhältnissen ab, Lager für den Kapitalismus zu sein?
Naja, also ich glaube, abfinden ist es vielleicht nicht. Es gibt sehr wohl auch noch Initiativen und irgendwo auch das Bestreben, die Einheit und Integration Afrikas zu fördern. Also die Afrikanische Union ist da schon dahinter, obwohl sie so wirklich eine starke Macht ist, weiß ich auch nicht, ob man das so sagen kann. Also vor allem die Vorgängerorganisation, die Organisation der Afrikanischen Einheit, war ja relativ schwach und lose strukturiert. Aber die Afrikanische Union setzt jetzt, also zumindest der Rhetorik nach, mehr auf wirtschaftliche Integrität, also Integration. Also durch zum Beispiel die Schaffung der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft und die Subgemeinschaften in den Regionen. Jetzt soll ja auch eine Währungsgemeinschaft errichtet werden, ich glaube bis 2028. Ich meine, wie realistisch das ist, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also das ist meistens mit viele der Vorhaben werden ja dann nicht bis zu dem Zeitpunkt umgesetzt.
Weil Sie von Währungsunion sprechen, Frau Hoppel, also ich sehe, wenn ich mir Afrika anschaue, dass da es inzwischen großes Landgrabbing gibt. Es gibt ja inzwischen auch Kartoffeln aus Saudi-Arabien, die werden aber in Afrika produziert. Da hat man einfach das Land der Menschen verkauft, die Regierung verkauft das Land von Menschen an dem Motto, ihr habt den Vertrag, dass euch gehört. Das war nicht in der Tradition. China ist auch ganz stark da beteiligt. Mhm. Natürlich die klassischen Kolonialmächte, Frankreich ist extrem stark beteiligt. Und der Letzte, der versucht hat, weil Sie von Währung sprechen, einen goldgedeckten Dinar in ganz Afrika einzuführen, war ja Gaddafi. Was daraus geworden ist, das sehen wir. Ich möchte zum Schluss des Gespräches Ihnen eine Frage stellen, weil der Begriff Nation und Nationalismus bei uns natürlich im Moment sehr, sehr negativ behaftet ist. Und man sagt, da müssen wir eigentlich auflösen, das ist ziemlich oldschool, hat die Nation ausgedehnt und die dritte Welt weiß es nur noch nicht. Wir leben ihnen das jetzt vor in Europa. Das ist jetzt, wir haben jetzt, Brüssel macht das jetzt.
Also ich glaube nicht, dass die Nation ausgedehnt hat. Also der Nationalismus, glaube ich, ist schon sehr negativ behaftet, vor allem in Europa.
Aber es ist immer eine andere Art von Verständnis als der afrikanische Nationalismus. Das haben wir jetzt hier gerade rausgearbeitet.
Es gibt tausend verschiedene Versionen von, wie Nationalismus, was das alles bedeuten und sein kann und wie der aussehen kann. Also das kommt immer auf den Kontext an. Aber in Europa ist er jedenfalls, glaube ich, sehr negativ bewertet. Das heißt aber nicht, dass die Nation negativ bewertet ist. Also ich glaube, dass die Nation als etwas total, also dass das so in unserem Selbstverständnis drinnen ist und die nationalen Grenzen, dass das vielleicht gar nicht, also der Nationalstaat ist vielleicht auch wieder negativ bewertet oder gibt es einen Trend dazu. Aber die Nation als tatsächlich zu hinterfragen, das wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen, weil ich meine, das Einzige, was man sieht, ist, dass in der Wissenschaft man beginnt, darüber hinaus zu denken. Aber ich glaube, im Selbstverständnis ist das ja eigentlich fast eine Norm, ein Dogma.
Wenn man hier sich über Nationalismus unterhält, da kommt eben ganz schnell dieses Schlagwort, ja, Nationalismus ist der Hass gegen andere und Patriotismus ist die Liebe zum eigenen Volk. Wenn man sich den afrikanischen Nationalismus anguckt, kann man sagen, der afrikanische Nationalismus ist eigentlich Patriotismus.
Ja, ich weiß nicht, ob man das... Also, ich muss nur kurz noch einhaken, weil der afrikanische Nationalismus ist wieder etwas anderes. Das ist ja, der afrikanische Nationalismus hat auch natürlich viele Formen, aber ist wieder was anderes als der Panafrikanismus. Der Panafrikanismus geht ja auch über Afrika hinaus und schließt die Diaspora oder überhaupt
alle. Mir klar, aber ich denke, der afrikanische Nationalismus bedeutet vor allem, sich aus der Kolonialherrschaft zu befreien. Das ist nicht gegen die anderen zu sein, wenn man sie übernehmen will, sondern man möchte sich aus ihrem Klammergriff befreien. Von daher hat er für mich schon, also im Großen und Ganzen, eher etwas Patriotisches. Man möchte die Besatzer rausschmeißen.
Ja, aber auf wen bezieht sich dann dieser Patriotismus? Also das, was ja so einzigartig oder ich weiß nicht, ob es einzigartig, aber was so bemerkenswert ist an diesem antikolonialen Befreiungsnationalismus, ist ja, dass wer daran teilhat an diesem Nationalismus, eigentlich immer recht offen ist. Also das kann jetzt auch zum Beispiel, also sicher ist es dann immer die Hauptbewegung natürlich in diesem Territorium, die sich befreien wollen, aber Unterstützer kommen ja von anderen Seiten auch, ne? Also, oder von anderen Nationen, die einem ganz ähnlichen Schicksal ausgesetzt sind zum Beispiel, oder ganz ähnliche Ziele verbreiten. Und das ist, glaube ich, das, was hier das Bemerkenswerte ist und was man oft vergisst, wenn man darüber nachdenkt. Weil unser Nationsverständnis oder Nationalismusverständnis ist natürlich sehr auf den europäischen Kontext angepasst und hat viel mit diesen sogenannten objektiven Merkmalen zu tun. Ne? Also wenn ich sage, ich bin Österreicherin, klar, ich spreche Deutsch, dann das ist irgendwie so, also ist klar an Sprache gebunden, ist klar an bestimmte Traditionen gebunden, ist klar an Ursprung, Abstammung gebunden. Ne? Und das ist aber nicht alles, was Nationalismus oder Nation bedeuten kann. Und ich finde, und das wollte ich eigentlich hier auch mit diesem Buch klarstellen oder darauf hinweisen, dass Nation überall anders gedacht wird. Und so viele Möglichkeiten, so viele Spielarten von Nationalismus bestehen, die eben auch nicht im Widerspruch zu Internationalismus stehen müssen.
Als ich das Buch gelesen habe, musste ich sehr stark an Südamerika denken, weil ich erkenne, dass der Kolonialismus war nie weg, aber er tritt immer aggressiver hervor, wenn man sich eben auch anschaut, erstmal, was jetzt mit Evo Morales passiert oder was auch mit Chavez passiert ist, dass da eben ein Imperium, was es ja immer noch gibt, einfach ganz stark nach diesen Ländern greift und wenn sich dort jemand verteidigt, wird dessen Verteidigung diesen Nationalismus als negativ verkauft, während man die eigenen nationalen Werte, man spricht dann ständig von nationaler Sicherheit, das ist nicht negativ. Von daher ist dieses Thema generell nicht vom Tisch.
Ich glaube auch nicht. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass ja Nationalismus eine Ideologie ist. Und eine Ideologie ist immer auch Machtinstrument, ist immer auch Herrschaftsinstrument. Also das muss der kritische Blick auch zulassen. Kann aber genauso auch dieses befreiende Potenzial haben. Mhm. Kann genauso auch gegen diese Herrschaft
benutzt werden. Ja. Das heißt, es ist letztendlich ein Kampf um die Deutung, wie das zu deuten ist.
Genau.
Frau Lisa Hoppel, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ich habe eine letzte Frage bezüglich Ihres Buches, was ja eine Forschungsarbeit ist. Also sind ja Wissenschaftlerin. Was wollen Sie mit diesem Buch erreichen? Der es liest, was soll da passieren?
Ich wollte gerne darauf aufmerksam machen, dass es ganz viele historische Möglichkeiten und vielleicht auch Alternativen gegeben hat, die zu einem vielleicht auch nur begrenzten Zeitraum tatsächlich denkbar gewesen sind. Ich glaube, dass das nämlich vielen überhaupt nicht bewusst ist, was da eigentlich für Ideen und Konzepte und auch Umsetzungsversuche in Afrika oder auch in Europa sich etabliert haben. Und wie, dass man eigentlich diese nationalstaatliche Ordnung, die für uns ja so klar und sicher und überhaupt die Norm ist, dass das gar nicht eben unbedingt hätte sein müssen und dass das nicht von Anfang an klar war, dass das Ergebnis sein wird. Und ich wollte einfach gerne aufzeigen damit, dass diese Begriffe, über die wir jetzt so viel diskutiert haben, dass das so verschiedene Auslegungsmöglichkeiten gibt und so viele Variationen davon gibt, dass man nicht so klar sagen kann, na, das ist böse und das ist gut.
Ja. Würden Sie sagen, wenn wir uns die Vergangenheit angucken und wenn wir über Nationen sprechen, dann sehen wir das ja immer negativ, aber es kann auch in der Rückbetrachtung der Vergangenheit, da kann man auch Chancen erkennen für die Zukunft?
Ich glaube schon, dass das so auch ist. Ja. Also ich muss ja auch irgendwo daran denken als Historikerin. Ja. Also ich glaube schon, dass da viel Potenzial in Ideen steckt, die natürlich angepasst an aktuelle Verhältnisse und Kontexte, und ich meine, es hat sich ja viel verändert in den letzten 50, 60 oder 70 Jahren, dass man da sehr wohl aber daraus lernen kann.
Frau Lisa Hoppel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.